Es gibt Regularien, die es Destillerien außerhalb Schottlands verbieten, schottischen Whisky, also Scotch, herzustellen. Also Scotch ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung wie, ja, wie eben Champagner, wie Cognac, wie Sherry. Dieses Verbot, das bezieht sich aber nur auf die Bezeichnung, also auf das, was die Destillerie auf das Label ihres Whiskys schreibt, nicht aber darauf, wie sie ihn produziert. Es gibt also kein Gesetz, das es ausländischen Destillerien verbietet, 1:1 schottischen Whisky herzustellen, außerhalb Schottlands. In Deutschland kommt dabei keine Destillerie so nah an das schottische Original wie das unterfränkische Unternehmen St. Kilian. Keine andere Brennerei in Deutschland ließ sich ihre Brennblasen von einem schottischen Unternehmen anfertigen, hat ihre Gärbehälter aus Schottland und bezieht von dort ihr getorftes Malz. Im Interview verrät ja St. Kilians Master Distiller Mario Rudolph, warum sie gigantische Summen investiert haben, um schottischen Whisky in Deutschland produzieren zu können. Neben dieser Episode bieten wir dir noch mehr Hintergrundinfos über Whisky an. Also in unserem kostenfreien E-Mail-Workshop erhältst du regelmäßig Hintergrundberichte über Single Malt Scotch Whisky zu verschiedenen Themen. Also wie verkostest du Whisky professionell, wie entdeckst du die meisten Aromen und wie bekommt man seltene Whiskys? Und den Zugang zum kostenfreien Workshop, den findest du unter iforspirits.com/whisky. Also einfach im Browser eingeben, iforspirits.com/whisky oder dem Link in den Shownotes dieser Episode folgen. Selbstverständlich kannst du dich dann jederzeit wieder austragen. Und nun, willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Rein. Mario, wenn ich mir eure Produktionsdaten, also die Produktionsdaten von St. Kilian anschaue, also Potstills, Washbacks und so weiter, dann, ja, dann erinnert das sehr schon an das schottische Original. Also ich muss auch sagen, ihr seid meines Wissens nach daher einer der ganz wenigen deutschen Whisky-Destillerien, die extrem nahe am schottischen Original produzieren. Also ihr habt Brennblasen des schottischen Unternehmens Foresight, ihr habt Washbacks von JB Vets aus Dufton, sogar das getorfte Malz bezieht ihr aus Schottland. Was ich mich da frage, wie reagiert ihr da jetzt auf den Vorwurf, dass deutscher Whisky nur eine schlechte Kopie des schottischen Malt Whiskys sei?
Ja, den Vorwurf, den hört man immer wieder mal. Und natürlich, klar, war es für uns von Anfang an klar, dass man sich an den Besten misst und vielleicht auch das ein bisschen als Vorbild nimmt, ganz klar. Also ich denke mal, wenn man Parallelen zieht, deutsches Bier hat auch die Welt erobert und ganz viele Bierstile werden woanders da getraut. Und ich denke, das ist für uns auch ganz normal. Also ich denke, es ist auch normal, so wie die Japaner das gemacht haben, dass Whisky auch in anderen Teilen der Welt gemacht wird. Und Kopie ist dann immer so, da haftet ja auf jeden Fall was Negatives dran, auch wenn man sagt, natürlich eine schlechte Kopie. Meines Erachtens ist es so, man nimmt sich natürlich sehr gerne die guten Sachen raus und setzt Dinge um, erfindet das Rad nicht neu. Also da machen die Schotten uns ja wirklich schon seit Jahrhunderten eigentlich alles vor, wie das gut funktionieren kann. Und auf der anderen Seite haben wir doch in Deutschland und auch gerade hier bei St. Kilian ganz andere Möglichkeiten. Wir experimentieren in einer Weise, wie es in Schottland wirklich niemand tut, auch nicht darf. Und von dem her heben wir uns ganz klar stark auch ab von dem, was in Schottland dann wieder Standard ist. Nur vom Prozess her haben wir uns eben dran angelehnt, klar.
Okay. Und du hast mir im Vorfeld so da die Produktionsdaten von St. Kilian so geschickt, paar Details geschickt. Und neben den Brennblasen und den Washbacks und so weiter, also das hat mir jetzt gerade schon erwähnt, da habt ihr ja 16 Mashbills, also Getreiderezepturen und 5 verschiedene Hefestämme im Einsatz. Und du hast ja gerade schon angesprochen, und meines Wissens nach auch, so umfangreich hat das keine schottische Destillerie. Denn letztlich besteht ja deren Mashbill, also Getreiderezeptur, ausschließlich aus Malz, also bei den Malt-Destillerien. Gut, dass sich da hier und da unterscheidet sich zwar in der Züchtung der Gerste und auch ein bisschen so im Rauchgehalt, sonst aber weniger. Aber 16 Mashbills und 5 Hefen, die ihr da habt, geht da doch schon eher in Richtung US-Whisky. Widerspricht das dann nicht so ein bisschen dem Ansatz eures schottischen Vorbilds?
Also ich denke, St. Kilian ist eine bunte Mischung. Also wir experimentieren extrem, ganz klar, in alle Richtungen. Das sind zum einen 16 verschiedene Malzmischungen, die wir probieren. Gut, ich bin Braumeister. Als Brauer weiß man, was man mit Malzmischungen anstellen kann. Verschiedene Biersorten ergeben auch verschiedenes Destillat, ganz einfach. Und das macht einfach unheimlich Spaß, und auch zu sehen, was da rauskommt. Wir haben verschiedene Hefen im Einsatz gehabt, haben wir jetzt nicht mehr, das muss man ganz klar sagen. Wir haben gemerkt, dass uns das nicht so gefällt, mit Hefen zu experimentieren. Das haben wir jetzt also quasi eingestellt, haben aber dann wieder 210, aktuell sind es 210 verschiedene Fassarten im Fasslager liegen. Also das ist, sucht wahrscheinlich in der ganzen Welt seinesgleichen. Und ja, bei den Fassarten sind die Schotten sehr beschränkt. Da dürfen sie gar nicht so viel verwenden. Das macht bei uns extrem viel Spaß und bei der Malzmischung beschränken sich, glaube ich, selber sehr stark. Und von dem her, ja, da heben wir uns ganz stark von Schottland ab und wir wollen aber auch wirklich keine Kopie einfach sein, sondern unser eigenes Ding machen. Und ich sage mal, in Deutschland hat man auch zwei Sachen zusammengebracht, die hier schon immer waren, traditionell viel mehr wie in allen anderen Regionen der Welt. Also es gibt so viele Brenner in Deutschland, wie es wahrscheinlich im Rest der Welt zusammen gibt. Allein in Baden-Württemberg über 20.000. Also das Brennen, die Brennkunst, die ist in Deutschland Jahrhunderte alt. Das ist eine uralte Tradition. Das ist nichts Neues bei uns. Und das Bier machen genauso. Und wenn man jetzt die zwei Sachen zusammenbringt, dann hat man eigentlich im Endeffekt Whisky. Es war im Endeffekt eine Frage der Zeit, sage ich jetzt mal, dass das Ganze auch in Deutschland dann zum größeren Thema wird, das Whisky-Thema.
Gut, wobei man da fairerweise sagen muss, klar, wir haben in Deutschland ohne Frage eine gewaltige und auch jahrhundertelange Brenntradition, aber wenn man es jetzt mal ganz verallgemeinert, dann kann man sagen, im Süden eher Obstbrände, im Norden eher Kornbrände. Der Norden geht jetzt zwar, also mit Korn kommt man schon Whisky, dem Whisky-Thema näher, aber viele Obstbrenner in den vergangenen Jahren haben jetzt auf ihren alten Destillen, was heißt alten Destillen, aber auf ihren Obstbranddestillen plötzlich Whisky destilliert. Und da muss ich sagen, da kam schon wirklich so der Brenncharakter dessen, was sie Jahrzehnte gemacht haben, auch wirklich immer deutlich hervor. Also ich hatte dann teilweise wirklich in der Blindverkostung Probleme zu sagen, ob das jetzt ein Whisky ist oder ob das nur ein fast gereifter Obstbrand ist.
Ja, absolut.
Und da muss ich sagen, da hatte ich teilweise dann schon so das Gefühl bei dem einen oder anderen, Brennkunst ist da, sie können wirklich brennen, aber es ist halt doch ganz anderes Thema Whisky, weil wenn man jetzt die Schotten anschaut, ihr könnt ja davon Lied singen, ihr habt ja Potstills und so weiter, also wie die Schotten, da ist ja das Kernthema eigentlich die Fasslagerung und da haben die Deutschen jetzt nicht bei weitem nicht so viel Erfahrung wie die Schotten und Fassmanagement ist ja deren Kernthema. Aber du hattest ja gesagt, bei der Mash Bill experimentiert ihr viel, weil du jetzt zum Beispiel auch so ein Brennerei Vorgeschichte oder Brauerei Vorgeschichte hast. Wie genau setzt sich da eure Mashbill zusammen? Weil du hast gesagt, ihr spielt ja mit verschiedenen Getreidesorten.
Ja, wir haben im Endeffekt genauso eine Standardrezeptur, wie es die Schotten auch haben. Einmal im milden Bereich, das ist bei uns ein Pilsner Malz, und einmal im rauchigen Bereich halt, eben die unsere zweite Standardrezeptur, das ist dann eben mit getorftem Malz, Torfrauchmalz aus Schottland direkt. Das sind unsere zwei Hauptrezepturen, zwei Mashbills. Und dann gibt es eben verschiedene Malzmischungen, wo dann Spezialmalze zum Einsatz kommen. Also wir haben ja hier einen regionalen Lieferant, ein Fränkischer mit der Melzerei Weiermann aus Bamberg, die übrigens auch weltweit bekannt sind für ihre Spezialmalze. Die stellen alles Mögliche her, dunkle Malze, Karamellmalze, und können uns dann beliefern mit Mischungen, mit denen wir dann quasi dann andere Charaktere bilden können. Wir mischen diese Spezialmalze nicht nur mit unserem Pilsnermalz im milden Bereich, sondern auch mit unserem rauchigen Torfrauchmalz und kreieren so eben dann unterschiedliche Mashbills. Da ist zum Beispiel dann ein Münchnermalz mit dabei, ein Karamünch, das dann schon ein karamellisierteres Malz ist, oder ein Röstmalz. Das sind also verschiedene Mischungen, die man alle im Detail, wird schwierig, wenn wir die jetzt alle aufzählen. Da haben wir eben viel ausprobiert, sind bei einigen dann hängen geblieben, gesagt, die machen wir stetig weiter, weil sie uns so gut gefallen haben, auch im Destillat später.
Variiert ihr dann von Whisky zu Whisky die Mashbills oder habt ihr jetzt so eine Generalmischung gefunden, auf den alle eure Whiskys basieren?
Also im Grunde sind die also zwei Standardrezepturen, mild und rauchig, und alles, was dann Spezialrezepturen sind, das machen wir eben im kleineren Stil, einen gewissen Zeitraum im Jahr, und das kommt alles getrennt dann immer in die Fässer und entwickelt so getrennt in jedem Fass mit der Rezeptur, mit dem zugehörigen Fassart, dann eben einen ganz eigenen Whisky, einen ganz eigenen Geschmack.
Okay, Und du hast ja gerade gesagt, ihr den einen Teil des Malzes bezieht ihr aus Amberg und den anderen, das hat sie am Anfang auch schon angesprochen, bezieht ihr aus Schottland, also den euren getorften Teil. Das getorfte Malz bestellt ihr aus Schottland. Wenn jetzt aber ein Großteil des schottischen Malzes Importware aus unter anderem Schottland und anderen Ländern ist, weil ich meine, die Schotten können ja, also die Malt Whisky Destillerien Schottlands, können ja ihren eigenen Bedarf selbst mit inländischem Getreide gar nicht decken. Das heißt, die importieren sehr, sehr viel, unter anderem Schweden und so weiter, viele andere Länder auch. Warum bezieht ihr das Getreide dann von einer schottischen Melzerei und nicht von einer regionalen, wenn letztendlich das, was ihr aus Schottland bestellt, wahrscheinlich auch nur dort Importware war?
Das ist im Endeffekt dem geschuldet, dass in Deutschland bisher niemand Torfrauchmalz herstellt. Das heißt, wenn man diese Aromatik haben möchte, die wir so lieben, also wir Deutschen vor allem, wir sind ja hier das Schlaraffenland für rauchige Whiskys, für die Eiler-Distillen, die kommen ja am liebsten nach Deutschland, weil einfach hier auch die Fanbase für rauchigen Whisky deutlich höher ist wie im Rest der Welt. Ein toller Markt für Torfrauch. Whiskys da ist eben in Deutschland. Und so ging es uns auch. Wir sind schon immer, also mein erster Whisky war ein Lagavulin. Das war mein allererster Dram, den ich getrunken habe. Und das war für uns immer klar, dass uns diese Aromatik gefällt. Und dann war auch klar, okay, dann müssen wir nach Schottland gehen, wenn wir da eine vernünftige Qualität haben wollen. Es gibt zwar in Belgien auch noch eine Melzerei, die es liefert, die aromatisieren aber leider nur. Das ist nicht das Gleiche. Und somit, ja, stellt es leider in Deutschland keiner her. Deswegen aus Schottland direkt. Und seit neuestem laufen so ein paar Experimente, wo wir auch dran teilnehmen dürfen, mit fränkischer Gerste, die dann mit Torf zum Beispiel aus Österreich oder jetzt als nächstes wahrscheinlich sogar aus norddeutschem Torf mit eben solchem Torf dann geräuchert wird. Und das ist natürlich auch interessant, ob das dann übersprechende Ergebnisse bringt, die vielleicht irgendwo in die Nähe von der Qualität kommen, die wir aus dem schottischen Torfbereich kennen.
Und wie viel ppm hat dann, also wie die Konzentration an Rauchgehalt, also ppm, wie viel ppm hat da das Malz, das ihr importiert?
Das hat standardmäßig, sind wir so nur bei 52 bis 56 ppm in dem Bereich, also eher so ein Artback-Level. Und beziehen dann einmal im Jahr so ein LKW voll, also eine LKW-Ladung lose, von der maximalen ppm-Stärke, die die Melzerei herstellen kann. Das geht also an die 100 ppm ran. Das letzte Mal waren es 92 ppm, die wir geliefert gekriegt haben. Und das macht auch richtig Spaß. Das ist auch schön.
Okay, wie viel bleibt dann am Ende bei euch im Destillat noch übrig? Weil ich schätze mal, dass ihr das ja auch gemessen habt, oder? Was dann nach dem Newmake, also im Newmake nach der Destillation noch an Rauch übrig bleibt?
Ja. Also im Newmake direkt haben wir dann so eine übliche Ausbeute, wie man sie beschreibt. Also oft wird so gesagt, so 30% bleiben dann übrig im Spirit. Und bei uns waren es jetzt auf die, wenn man es runterrechnet, also wir haben 12 ppm in unserem 63,5%igen Newmake, unserem rauchigen. Und wenn man das hochrechnet, dann sind wir ungefähr bei diesen 30%, die man da an Ausbeute hat, bis man ins Fass geht. Dann muss man wissen, später nimmt es noch stärker ab, danach wäre eine Fassreifung.
Klar. Also jetzt ausgehend von eurer 50 bis genau. 56 ppm-Variante, okay. Und du hattest mir im Vorfeld der Episode geschrieben, dass ihr zwei Potstills zu je 6000 Liter Kapazität habt. Wenn ich jetzt mal die Brennblasen, dann, also mit eurer Kapazität und die der schottischen Malt Whisky Destillerien vergleiche und die ranziehe, da seid ihr bei den Washstills eher klein, bei den Potstills aber eher groß. Zum Beispiel Lefroy hat knapp 11 und knapp 5000, McAllen hingegen 13 und 4000. Mhm. Warum habt ihr euch gerade für diese Potstillgröße entschieden?
Das war ja damals unser David Hines aus Dublin, aus Irland, der uns hier unterstützt hat von Anfang an. Ein Master Distiller, der 40 Jahre Erfahrung hat in Irland, war für den John Teeling da tätig. Also Marken wie Kilbeggan, Tyrconnell, Connemara, Cooley mit reden. Und er hatte im Endeffekt das Design der Potstills und die Größenordnung designed. Das ist also bei ihm gelandet alles und die Aufgabenstellung war halt eben in diese alte Textilfabrik bei uns zu gehen und da waren die Rahmenbedingungen, also die Höhe des Raumes so, dass man sich dazu entschieden hat, dass ein Washback, der bei uns 10.800 Liter fasst, halbiert wird auf 5.400 Liter und so in die Washpot still passt, wegen 6.000 Liter maximale Fassung, wir befüllen ihn mit 5.400 Liter, brennen also zweimal roh, dann ist der Washback leer. Das ist also schon mal ein großer Unterschied. Normalerweise in Schottland sieht man dann eine 10.800 Liter Washpot Still, damit der Washbag in eine Washpot Still reinpasst. Deswegen ist unsere Washpot Still eher klein. Hat die Hälfte so groß, wie sie eigentlich sein müsste, theoretisch. Und die Spirit Pot Still hat man dann eben genauso groß gemacht, um den Platz maximal auszunutzen. Die hat also genau dasselbe Design wie die Washpot Still und hat eben auch die 6.000 Liter, wird auch mit 5.400 Liter befüllt dann und setzt sich dann aber zusammen nicht aus zwei Rohbränden, aus zweimal Low Wines, sondern aus 1,5-mal Low Wines plus Nachlauf vom Vorbrand. Also ein bisschen kompliziert, aber wir machen hier eine Vorlauf- und Nachlauf-Wiederverwendung und komplett. Und das gibt also quasi so ein bisschen eine verschobene Balance bei uns, ja.
Mhm. Gut, aber im ähnlichen Prinzip, also nicht genau dasselbe, aber im ähnlichen Prinzip gibt es ja auch einige schottische Brennereien, die ähnlich denken. Aber bei 6.000 Liter, du hast es gerade gesagt, ihr füllt das, die maximale Kapazität von 6.000 Liter füllt ihr mit ca. 5.400, also sowohl Wash als auch Spirit Stills. Das heißt, ihr seid ja schon fast am Kapazitätsmaximum. Bedeutet ja im Umkehrschluss auch, ihr habt bei der Destillation relativ wenig Rückfluss. Mit der Konsequenz wahrscheinlich, dass das Destillat dann doch eher schärfer und harscher wird. War das so gewollt oder ist das jetzt einfach so ein Zeichen oder ist es jetzt einfach eine Eigenschaft, mit der ihr dann danach umgehen müsst, was den Umständen geschuldet ist?
Ja, also der David hat sich da noch mehr einfallen lassen. Wir haben, da wir ja die Deckenhöhe quasi nicht so hoch haben, ist eher eine gestauchtere Pot Still. Also beide sind eher gestauchter, beide Pot Stills. Und um das ein wenig auszugleichen und mehr Reflux zu haben, mehr Rückfluss zu haben, wurde der Leinarm eben so angeordnet, dass er ansteigt zum Kondenser hin. Das heißt, Leinarm schon kondensiert, geht wieder zurück. Und das haben wir bei beiden Stills so. Das heißt, das erhöht uns hier wieder den Reflux, der zurückgeht. Das erhöht uns quasi den Kontakt mit dem Kupfer und gleicht also diese ganze Geschichte, die Höhe, dann wiederum aus. Von dem her haben wir kein Problem mit einem zu scharfen Newmake.
Okay, okay. Und hat auch der Preis letztendlich eine Rolle gespielt? Weil ich meine, die Dinger sind ja unglaublich teuer, Pot Stills. Also hat das auch eine Rolle gespielt, dass man sagt, gut, 6.000 Liter sind jetzt nicht so dramatisch, weil größere Pot Still würde dann auch mehr Material, mehr Kosten verursachen?
Ist mit Sicherheit so. Auf der anderen Seite bezählt man natürlich dann durch Arbeitszeit, weil man ja dann zweimal einen Rohbrand brennen muss, anstatt einmal. Also das, ich denke, das war nicht das Ausschlaggebende damals. Da müssten wir jetzt einen Andi Tümmler, unseren Gründer, fragen, wie es genau dann aufgebaut haben. Aber das Ausschlaggebende war die Raumhöhe. Man wollte also hier nicht die Decken noch einmal durchbrechen müssen und so weiter. Und da es eben eine alte Textilfabrik ist, gibt es gewisse Vorgaben, gebäudetechnisch. Und da hat man sich eben da angepasst. Das war eigentlich der Hauptgrund, so will ich sagen.
Okay, wie in welchen Preisdimensionen muss man da rechnen, wenn man jetzt so eine 6.000 Liter Pot Still aus Schottland bestellt? Weil ich habe es ja direkt bei Foresight bestellt, also dem Pot Still Hersteller aus Schottland.
Genau, eigentlich der Primus, der Branchenprimus, der die Schotten, aber auch die Japaner dann beliefert und
Die liefert sogar zu Rumdestillerien in die Karibik.
Ja, genau, genau. Ja, wir hatten das Glück, dass der David dabei war. Da hat es nur 2 Jahre gedauert. Normal muss man 4, 5 oder länger Jahre warten, bis man da wirklich dann diese Potstills geliefert kriegt. Das war ein großes Glück mit David. Aber ein paar hunderttausend Euro kosten solche Potstills natürlich schon. Also die sind schon nicht günstig, klar. Aber was dann eben ein Rieseninvest ist, ist das Ganze außenrum, was dann an Verrohrung und Elektrik und so notwendig ist. Und in Deutschland die Besonderheit, der Verschlussraum, den es so in der ganzen Welt eigentlich nirgendwo gibt, dieses, ich kann nicht zu den Brennblasen hin, dieser abgeschlossene Bereich, das ist ja schon eine Spezialität und der macht die ganze Sache nicht viel günstiger, sagen wir das schon.
Du meinst aufgrund Zollvorgaben, also Branntweinsteuer und so weiter?
Ja, die Zollvorgaben sind ja in Deutschland so strikt wie eigentlich nirgendwo in der Welt, kann man sagen. Und das macht dann natürlich auch schon die Sache sehr spannend.
Okay. Und du hast vorhin auch gesagt, Destillationen verwendet ihr vor und Nachlauf verwendet ihr wieder. Warum macht ihr das? Also welche aromatischen Konsequenzen hat das jetzt für euer Destillat?
Also wir haben es ja vorhin drüber gehabt. Du hast ja gesagt, dass du mit manchen Whiskys nicht so zurechtgekommen bist in Deutschland, die vielleicht auch von Obstbrennern gemacht wurden. Das würde ich jetzt auch nicht verallgemeinern wollen und so. Ich will es auch nicht unbedingt werten, aber wir haben halt schon einen anderen Ansatz. Wir haben schon eben das Rad eben, was Whisky angeht, nicht neu erfunden und haben uns da an den schottischen Prozess angelehnt. experimentieren dann viel, okay, schön, gut, aber die Grundsätze, wie man Whisky herstellt, die würden wir jetzt nicht in Frage stellen. Und da war für uns auch ganz klar, dass Vor- und Nachlauf Wiederverwendung zu 100% einfach mit dazugehört. Aus unserer Sicht und auch, dass Potstills eigentlich die Wahl sind, um eben eine entsprechend ja, öligen, geschmeidigen New Make auch zu bekommen, auch mit den Aromen, die wir später brauchen, um im Fass dann die Whisky-Aromen ausbilden zu können, die wir alle suchen, auch in den schottischen Whiskys. Und wie war die Frage nochmal?
warum ihr Vor- und Nachlauf wiederverwendet? Also welche Konsequenzen hat das für euer New Make?
Ich irgendwie noch antworten auf die Geschichte vorhin, dass wir uns doch ein bisschen abheben dann von vielen Brennern oder vielleicht glaub auch von allen. Ich wüsste jetzt gar keinen, der komplette Vor- und Nachlauf-Wiederverwendung macht. Wir machen es aus Überzeugung, warum der Vor- und Nachlauf, klar, sind unedel, werden abgetrennt. Das hört man immer wieder, das weiß man. Und es ist definitiv auch so, im Vorlauf haben wir eben diese Patex Uhu-Aromen drin, lösemittelartigen Aromen. Wir haben im Nachlauf eben diese muffigen Töne. Die sind unangenehm, die trennen wir ab. Wir nehmen das Herzstück nur für die Fassabfüllung oder für die Abfüllung als New Make in Flaschen her, logisch. Aber wir verwenden den Vor- und Nachlauf dann wieder, weil eben hinter diesen unangenehmen Aromen im Vor- und Nachlauf auch sehr schöne Fruchtaromen liegen. Also wenn ich einen Vorlauf länger stehen lasse und ich rieche da rein, das sind Zitrusnoten, das sind die leicht verflüchtigende Aromen, die wir in unserer Wash auch drin haben, die finden sich auch konzentriert natürlich im Vorlauf. Also eine Zitrusnote, solche Früchte, spritzige Note. Im Nachlauf sind es dann eher so bärige Noten, tiefere, schwerere Töne. Und die würde ich jetzt, also wenn ich das einfach wegwerfen würde, würde ich diese Aromen mit wegwerfen. Gehe ich aber her, verwende den Vor- und Nachlauf beim nächsten Feinbrand eben wieder, dann führe ich die wieder ins System mit rein. Ich habe dann eben über mehrere Brände eine Balance, die sich einstellt. Also es ist nicht so, dass Vor- und Nachlauf dann immer mehr wird. Es stellt sich eine gewisse Balance ein. Und wir haben also immer ungefähr gleiche Verhältnisse von Vorlauf zu Nachlauf zu Herzstück. Circa, schwankt natürlich ein bisschen, das ist ein Naturprodukt, aber so circa ist es immer stabil. Und es wandeln sich eben dann die negativen Aromen im Vor- und Nachlauf bei den nächsten Bränden langsam auch wieder um und verschwinden. Also es summiert sich nicht auf, sondern es stellt sich eine Balance ein und wir haben aber dann eben noch diese ganzen Zitrus und auch die Beerennoten und das alles im System und verwenden das mit für unser Herzstück.
Okay, gut, und ihr habt ja zusätzlich durch den Rückfluss, den Reflux, was du vorhin auch gesagt hast, aufgrund dessen, dass euer Leinarm ansteigt, schafft ihr da wahrscheinlich auch, dass der Nachlauf die längerkettigen Moleküle dann aufbrechen und dann natürlich auch zusätzlich durch dieses Aufbrechen kleine hocharomatische Stoffe ergeben. Das ist jetzt auch ein Prozess, den einige Schotten machen. Und wenn wir jetzt aber nochmal zurück generell zu deutschen Whisky-Produzenten gehen, haben die ja auch mit dem Vorteil zu kämpfen, dass sie einfach jetzt noch nicht Jahrzehnte bis ja teilweise sogar Jahrhunderte Erfahrung in Sachen Fassmanagement haben. Also das, was jetzt, wir haben jetzt über die Destillation gesprochen, also der Prozess, der dann eigentlich danach folgt. Und bei diesem Prozess haben die Deutschen jetzt einfach grundsätzlich noch nicht so viel Erfahrung, wie es jetzt bei Scotch der Fall ist. Wobei man ja wirklich eigentlich sagen muss, das ist eigentlich das Kernstück der Whisky-Produktion und auch der Whisky-Aromatik. Wie ist das jetzt bei euch? Also eure Marke ist ja noch recht jung. Seid ihr da auch noch so im Trial-and-Error-Prozess oder also ausprobieren? Wenn es gut ist, haben wir Glück und wenn nicht, dann nicht?
Absolut, waren wir von Anfang an. Wir haben gesagt, wir gehen ran an die Sachen, wir probieren einfach alles aus. Aber bin mir nicht ganz sicher, wie ich es beschreiben soll. Aber wenn ich jetzt mal das eine sage, ich bin natürlich Brauer, ich komme von dem Prozess, ich mache ein Bier, also aus dem Bier mache ich einen Whisky. Für mich ist der Prozess vorher auch extrem wichtig. Also ich kann nicht vorne was reinstecken, was dann irgendwie gemacht ist und dann wird dann ein toller Whisky draußen, ein toller New Make erstmal.
Na klar, das geht.
Also das ist für mich schon extrem wichtig und ich würde diese Bedeutung auch ein bisschen höher sehen, wie so manche Sachen wie wie es kursiert, dass man zum Beispiel 80% des Aromas nur auf die Fasslagerung zurückführt und so weiter. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders sehen. Ich würde dem mehr Gewicht schenken, was vorne passiert. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Und das ist vielleicht auch ein Thema, wo ich sage, okay, gut, es wird danach viel zum Beispiel nicht geläutert in Deutschland. Es wird die Maische vergoren, die Maische gebrannt. Könnte ja ein Faktor, stelle ich jetzt in meinen Raum, ein Faktor sein, warum dann zum Beispiel die Whiskys auch anders schmecken. Also da bin ich natürlich Brauer, da sage ich, okay, das hat nur einen großen Einfluss. Und dann die Fassauswahl, natürlich ist das Fassmanagement eine Wahnsinnsaufgabe, auch vor allem über diese lange Lagerzeiten und da ist Erfahrung einfach Gold wert. Wir haben jetzt quasi gerade mal 4 Jahre Erfahrung, das ist gar nichts, wenn man das vergleicht mit schottischen Distillen. Wir haben in den 4 Jahren 210 verschiedene Fassarten belegt, immer wieder belegt. Wir haben unsere Fassrezeptur verfeinert, ausgebaut. Also es gibt eine Rezeptur, welche Fässer belege ich wann, für was. Und man merkt sehr schnell, also nach 1-2 Jahren merkt man, ob ein Fass gut funktioniert oder ob das mit dem Humic zusammenpasst oder eben nicht. Und ich habe von den 210 Fassarten 2-3 die mich bisher noch nicht so überzeugen. Aber da muss ich auch sagen, da muss man auch Geduld haben. Es kann sein, dass die nach 6, 7 oder 10 Jahren vielleicht die Bombe sind. Also wenn wir jetzt in der Zeitschiene wieder denken, wie aus in Schottland, wo ich einen 12-jährigen Standard habe und aufwärts und eigentlich selten was unter 10 Jahre habe, dann gut, dann warten wir das mal ab. Wenn man aber jetzt sieht, was wir für Whiskys rausgebracht haben, auch schon nach 3 Jahren, dann sieht man hier auch wieder einen kleinen Unterschied vielleicht von uns zu schottischen Whiskys, dass uns doch öfters auch attestiert wird, dass man den 3-jährigen Whisky doch auch schon ganz gut trinken kann und dass der eine gewisse Reife hatte. An was das liegt, ich denke mal aus meiner Erfahrung, von meiner Ausbildung bei Glendronach her, wir haben einen ganz anderen New Make. Der ist viel gefährlicher und der wird sich auch viel schneller im Fass zu einem Whisky entwickeln, der gefährlich ist und der als Whisky auch identifiziert wird. Bei Glendronach, den New Make konnte man nicht trinken, da haben wir die Fußnägel hochgerollt, wie ich den montags früh mit David am ersten Arbeitstag getrunken habe. Aber es entwickeln sich halt wahnsinnig tolle Whiskys dann nach 15, 18 Jahren, die wir lieben. Also der Ella, mein Lieblingswhisky. Ja, also, aber diese lange Zeit, die kann man sich nicht geben, wenn man neu anfängt, das ist eine. Die möchte man sich eigentlich auch gar nicht geben, weil wenn ich ein Produkt nach 8 Jahren habe, das toll ist und die Leute stehen drauf, warum soll ich dann 18 Jahre warten? Das macht ja gar keinen Sinn. Ne?
Ja klar, das ist vor allem beim Whisky so, je stärker oder intensiver, auch teilweise harscher und schärfer die Destillate sind, desto mehr brauchen sie halt dann auch im Fasskontakt. Klar, aber wenn ihr jetzt ein Produkt oder ein Destillat habt, was deutlich weicher ist, kann es natürlich auch schon bei jungen Jahren relativ gut sein. Gibt es ja auch einige schottische Brennereien, die das vormachen, die auch relativ gute Destillate oder Whiskys rausbringen mit relativ kurzer Reifungszeit. Ich denke jetzt da zum Beispiel immer nur an Kilhoman. Die sind auch relativ jung und bringen tolle Whiskys raus, auch wenn die Whiskys selber noch nicht so viele Jahre im Fass waren. Und du hattest mir ja geschrieben, dass ihr über 200 verschiedene Fasstypen hast und du hast jetzt auch gerade mal gesagt, aktuell sind es 210, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und ich muss schon sagen, das ist echt, ja, das ist wirklich eine Riesenmenge, wenn man bedenkt, dass hierzulande neue Eiche und Ex-Bourbon-Fässer so den erheblichen Teil der Whisky-Produktion ausmachen. Mhm. Was sind da so in eurem Bestand aktuell so die exotischsten Fasstypen?
Also in der Whisky-Industrie ist ja das Ex-Bourbon-Fass klar. Das ist ja das überhaupt das Fass. In Irland ist es, glaube ich, fast 100%, ne, dass das verwendet werden. Jetzt langsam finden ja so manche andere Fässer Anklang. Bei uns war klar von Anfang an, wir probieren alles Mögliche. Aber auch wir haben natürlich größten Anteil Ex-Bourbon-Fässer, wobei der größte Anteil hier 45% circa sind. Das ist also nicht ganz die Hälfte. Das ist aber unser größter Batzen. Dann haben wir natürlich einen Haufen Sherry-Fässer, tolle Fässer, Palo Cortado, Amontillado, Manzanilla-Fässer, Oloroso PX, die Klassiker auch, klar. Das ist ein großer Anteil. Dann haben wir Amarone sehr früh viel belegt. Da haben wir ja auch schon eine Abfüllung gebracht mit dem Signature Edition 2. Das ist also Rotwein an sich haben wir viel, auch aus der Region hier, Spätburgunderfässer aus Kurfranken, aus unserer Weinregion, wo wir hier direkt ansässig sind. Das sind alles noch so Standards. Wir haben auch frische amerikanische Weißeiche-Fässer sehr gern, die im Endeffekt auch für die Bourbon-Industrie ja zum Einsatz kommen. Und da gibt es Exoten, logisch, jede Menge. ich sage mal, wo jeder immer die Stirn runzelt, wenn beim Jägermeister fast, das ist natürlich was, was von der Aromatik her dann weniger an Whisky erinnert später, aber ist auch ganz toll, entwickelt sich wirklich lecker, aber weniger Whisky intensiv. Es gibt Gelbweinfässer aus dem Jura, wir haben Pinot de Charentes-Fässer, das ist eine Mischung aus Cognac und frischem Traubenmost. Frankreich aus den 40er Jahren. Wir haben Solera-Fässer tatsächlich, die über 100 Jahre alt sind, aus einer Manzanilla-Solera in Andalusien rauskaufen können. Das ist auch ein besonderes Fass. Wir haben Buche, Akazie, Zeder, Maulbeerbaum, Schweizer Birnbaum, verschiedenste Holzsorten. Wir haben von 20 Liter Kings County-Fässer aus New York, also eine Bourbon-Distillerie in New York, bis hoch zu 700 Liter Fass aus europäischer Eiche, verschiedene Fassgrößen.
Und ja. Und das, was du vorhin gemeint hast mit, ihr seid da oder könnt da experimentierfreudiger sein als die Schotten, weil ihr jetzt zum Beispiel Buche, Kirsche und sonst was im Portfolio habt. Ja. War das, worauf du vorhin angespielt hast, dass ihr bei eurer Produktion freier seid als die Schotten?
Absolut, klar, in jeder Hinsicht. Also es gibt ja da keine Restriktionen. Außer natürlich die Definition von Single Malt Whisky, klar, das ist logisch, das ist die Restriktion, aber ansonsten ist da sehr viel möglich, was in Schottland nicht möglich ist und was man vielleicht jetzt auch natürlich, das muss man ja auch dazu sagen, der gewachsenen alten schottischen Destille jetzt auch gar nicht abkaufen würde. Also wenn da jetzt McKellen auf einmal anfangen würde die wildesten Dinge tun in einer Tour, ich glaube, das würde auch gar nicht passen. Ne? Also da gibt es eher so die Bruichladdy oder sowas, die natürlich das auch schon immer geprägt haben, dass sie auch was probieren, also verschiedene Sachen kreieren. Und das sind eher so an die man sich anlehnt. Aber auch die haben natürlich Restriktionen durch die Scotch Whisky Association, die wir nicht haben.
Aber wie kommt ihr dann an diese ganzen Fasstypen ran? Weil da waren jetzt schon wirklich einige seltene, auch Sherryfässer oder alles, was du genannt hast. Das ist ja... Gibt es jetzt nicht so im Großhandel zu kaufen? Wie kommt man daran?
Also es gibt schon Fassbroker, wie zum Beispiel Wilhelm Eder in Bad Dürkheim, für Deutschland der wichtigste Fasslieferant, wo man wirklich, wenn man nachfragt oder wenn man möchte, die unterschiedlichsten Fässer bekommen kann. Es kann manchmal auch ein bisschen dauern, bis sowas besorgt ist. Aber da kann man wirklich sehr viele Fässer bekommen. Man kann natürlich den direkten Kontakt pflegen, wie man das zum Beispiel im Fall unserer Amarone-Fässer machen, die wir direkt beziehen, oder Andalusien, da haben wir auch Direktkontakte, wo wir eben direkt von Tonnerias aus gewissen Bodegas in Andalusien, in Jerez und so weiter, die Fässer beziehen. Das macht natürlich auch am meisten Spaß, wenn man den Direktkontakt hat, logisch, weil man die Leute kennt, weil man dort war. Wir haben uns das alles vor Ort angeschaut und da macht das natürlich umso mehr Spaß. Und man hat auch ein größeres Vertrauen, das kann man auch mal dazu sagen, weil ein Fass ist doch, wie du auch schon gesagt hast, ein sehr, sehr wichtiger Teil und der aromagebende Teil am Ende dann der Whisky-Produktion. Und der macht so viel aus, da muss das Vertrauen natürlich auch passen.
Und bei den ganzen Ex-Bourbon, die du vorhin angesprochen hast, woher bezieht ihr die dann? Ist das keine konkrete Destillerie oder eine konkrete Marke in den USA?
Wir haben auch einen Mix, also wir haben alle möglichen Ex-Bourbon-Fässer im Einsatz bei uns, aber wir haben so von wenn man das Gros ist, im Endeffekt auf drei Destillerien mittlerweile verteilt. Das ist der größte Teil ist Jack Daniels, sind Ex-Jack Daniels-Fässer, die sich bei uns einfach super gut entwickeln mit unserem New Make. Die gefallen uns einfach sehr gut in Kombination mit unserem New Make. Dann als Klassiker Kentucky Straight Bourbon Old Forester Fässer, das ist der nächste große Teil. Und dann haben wir noch einen kleineren Teil, Woodford Reserve, Double Oak Fässer. Und so, das ist so die Mischung beim Ex-Bourbon, wobei man dann dazu sagen muss, wir haben ganz viele Fässchen auch von der Garrison Brothers in Texas. Der Texas Whisky ist ja eine eigene Kategorie in den USA. Wir haben von Kings County, New York, kleine Fässchen, viele, auch raurige Bourbon stellen die her, da haben wir auch Fässchen. Also da gibt es noch viel Spielereien, Ex-Rye-Fässer, Heaven Hill und so weiter. Ja, das ist eine große Vielfalt.
Und bei, soweit ich mich jetzt erinnern kann, euer St. Killian Fives ist, glaube ich, einer eurer neuesten. Da verwendet ihr jetzt keine Ex-Bourbon, sondern Virgin Oak Fässer. Also praktisch quasi dasselbe, was die US-Whisky-Produzenten auch machen. Also vor allen Dingen letztendlich auch im Straight-Bereich. Also Eichenfässer, in denen zuvor noch kein Wein oder andere Spiritosen reift, also Virgin. Genau. Ich schätze mal, das ist bei euch dann auch alles Quercus Alba, oder? Also Weißeiche.
Nein, das ist in dem Fall sind es fünf verschiedene Fassarten, die wir eingesetzt haben, und auch fünf verschiedene Größen. Also ich kann es kurz durchgehen. Wir haben Felser, Eichefässer in 50 Liter Größe, also sehr kleine Fässer, die dadurch natürlich nach 3 Jahren sehr, sehr aufgeladen sind und da einen richtigen Schmackes mitbringen. Wir haben 100 Liter ungarische Eichefässer. Wir haben 190 Liter europäische Eichefässer. Jetzt muss man kurz mal um die Ecke denken. 190 Liter ist das American Standard Barrel. Das ist eigentlich dieses Bourbonfass. Und das gibt es eigentlich in europäischer Eiche nicht. Aber es gab eine Küferei, die hat das gebaut und wir haben das im Einsatz. Und das hat einen Wahnsinnsaroma, weil man hier diese europäische Eiche eben nicht in einem Barrique-Fass einsetzt, sondern in einem American Standard Barrel. Viel dünnere Dauben, andere Größe. Und das macht unheimlich was aus. Dann haben wir noch den klassischen amerikanischen Weißeiche Fass, die 190 Liter American Standard Barrel. Die haben wir auch hier mit im Einsatz, im größten Teil. Und zu guter Letzt noch ein Hybridfass, ein Barrique, wo eben die Dauben aus amerikanischer Weißeiche sind und die Deckel aus französischer Eiche. Also eine Mischung, aber jedes Fass hat eben hier so seinen Einfluss und liefert entweder für die Basis oder für die Kopfnote was. So kleine Fässer sind natürlich eher Kopfnote, Würzfässer, so kommen deutlich geringer zum Einsatz wie die Pfälzer Eiche oder die ungarische Eiche. Und die amerikanische Weißeiche-Fässer, das sind eben die Basis, die schöne Vanillenoten reinbringen, wie beim Bourbon. Und der Mix macht dann eben eine gewisse Würze aus und eine gewisse Komplexität, die dann nach 3 Jahren erreicht wurde durch diese frischen Fässer.
Okay, und also wir haben jetzt gerade über den Five gesprochen, aber bei allen anderen, die ich mir angeschaut habe, also eure Whiskys, da habt ihr auf allen Flaschen, also beziehungsweise Labels, zwar keine Altersangabe, aber Destillations- und Abfülljahr drauf. Also das heißt, mit ein bisschen einfacher Mathematik kann man sich dann das Alter des Whiskys schnell ausrechnen.
Ja.
Gab es bei euch mal Überlegungen, dass es ja vielleicht kontraproduktiv sein könnte, ein solch junges Alter preiszugeben?
Nein, gut, ich meine, wer einfach unsere Geschichte dann kennt oder mal auf die Homepage geht, der weiß ja, dass wir erst produzieren seit 2016 im März. Also wir können ja gar keine älteren Whiskys haben. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir sind absolut transparent. So sieht man auch die komplette prozentuale Zusammensetzung der Fässer auf dem Rückenetikett. Das haben wir von Anfang an gemacht, weil man da eigentlich, weil ich selber als Whisky trinke, das schön finde, wenn ich solche Infos bekomme. Und da haben wir gesagt, das machen wir natürlich auch für unsere Fans. Und wir haben dann eben gesagt, wir drucken auch drauf, wann ist es destilliert und wann ist es gebottelt. Ich meine, das Alter an sich, wir schreiben keine 3 drauf, deswegen gilt es wahrscheinlich als No-Age-Statement, ich weiß es nicht. Man kann es sich leicht ausrechnen, korrekt. Wir können keine älteren Whiskys haben, von dem her ist es definitiv kein Nachteil jetzt in der jetzigen Situation.
Ja gut, theoretisch hättet ihr ja ältere Whiskys zukaufen können und die praktisch als ja, Übergangsphase vermarkten können, bis eure eigenen rauskommen. Das haben wir, glaube ich, einige Schottische auch mal gemacht. Also das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Das wäre zwar dann kein Original St. Killian gewesen, aber eine Möglichkeit bis zu dem Zeitpunkt, wo euer Whisky dann fertig wäre und ein bestimmtes Alter hat, die finanzielle Durststrecke zu überbrücken. Und junge Destillerien, also wie ihr jetzt seid, haben ja noch ordentlich Investitionen. Du hast ja vorhin auch über den hohen Preis der Pot Stills gesprochen. Und es muss ja alles refinanziert werden und Kredite abgezahlt werden. Und ich gehe mal davon aus, dass es bei euch ja wie bei jeder anderen Brennerei ist, dass nicht jedes Fass Top-Qualität liefert. Also ist ja letztlich ein Naturprodukt. Wie geht ihr da mit Fässern bzw. Whisky darin um, wenn ihr merkt, ja, der ist wirklich zu schlecht für den Kunden, den können wir nicht verkaufen?
Also zum Glück habe ich bisher sowas noch nicht gehabt. Also ich habe keine Ausfälle, wenn mir natürlich ein Fass unterkommt, wo ich sage immer die Qualität schon am Geruch oder wie auch immer, wo wir irgendwo Zweifel haben, dann füllen wir das erst gar nicht ab. Also der Qualitätsanspruch ist extrem hoch. Das heißt, wenn wir ein Fass haben, wo ich irgendwie schon merke, da hat sich vielleicht schon solche Ester-Verbindungen im Fass gebildet, warum auch immer, weil es vielleicht auf dem Transport ein bisschen warm geworden ist, dann wird das Fass erstmal gar nicht gefüllt. Wenn das Fass Top-Qualität hat, Top-Aroma hat, dann füllen wir das auch gerne. Dann füllen wir also ein Top-Fass nach unserer Meinung mit dem Top-New-Make, wie wir natürlich finden. Und ist erst einmal eigentlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das auch irgendwo was Gutes wird. Jetzt entwickelt sich natürlich jedes Fass anders, aber es entwickelt sich ja nicht so, dass das eine Katastrophe ist und das andere ist top. Also sie entwickeln sich schon unterschiedlich. vielleicht ist eins einfach top und die anderen sind vielleicht, die brauchen länger oder sie entwickeln sich nicht so. Aber es ist nicht so, dass es was Ungenießbares ist. Und somit können Fässer, die vielleicht dann eben nicht sich absolut top entwickeln, entweder man lässt sich irgendwann was einfallen und sagt, naja gut, es gibt ja die Möglichkeit, es umzulagern. Also dass man irgendwo sagt, dem Fass fehlt absolut was, das ist irgendwie inaktiv, es bringt meinem New Make, meinem Spirit nichts mehr additiv. Also lagere ich es um in ein anderes Fass, vielleicht desselben Fasstyp, einfach nur ein frisches Fass, damit ich hier eben nochmal die Vollreifung nochmal anschüre. Oder ich setze es ein als ein Basisfass, das einfach in einem Wett, in einem Blending von einem Whisky seine Rolle spielt und eben dann durch die vielleicht geringer dasein Aromen, aber trotzdem immer noch seine Rolle erfüllt und eine Rolle spielt eben in dem Wett, dann in dem Blending.
Und du hattest ja Anfang der Episode ja auch gesagt, oder kurz angerissen, wie ihr gegründet wurde, dass ihr ein Unternehmen seid, das nicht auf einer alteingesessenen Obst- oder Korndestillerie basiert, obwohl das ja generell in Deutschland, aber vor allem auch in eurer Gegend eigentlich ein möglicher Zug gewesen wäre, weil es viel davon gibt. Also ihr seid ja eine vergleichsweise junge Destillerie und habt das Ding quasi von null auf aus dem Boden gestampft. Und du hattest mir auch geschrieben, dass du Diplom-Braumeister bist. Was ich mir da gefragt habe, wo habt ihr da die Expertise für Destillation und Fassreifung her? Ich meine, das sind ja beides wirklich keine Standardschritte bei der Bierherstellung.
Nee, absolut. Also ich habe mal Schreiner gelernt, dann Brauer, Melzer. Komme also vom Bierbereich her, habe zum Diplom-Braumeister dann studiert und bin also hier, komme also von der Bierseite auf jeden Fall her. Die Destillation, das hat dann, zum einen haben wir ja den David dabei gehabt, der dann einfach beim Stadt hier mit dabei war. Ich durfte aber auch bei Glendronach mitarbeiten und bei Magmyra in Schweden, was dann auch einfach den nötigen Input noch gegeben hat, wie gehe ich mit Potstills um. Man muss ja die Kirche im Dorf lassen. Wir machen ja eben keine Obstbrände und keine 30 verschiedene Obstsorten hier oder sowas, wie das dann oft im süddeutschen Raum bei uns hier der Fall ist. Wir haben uns einzig und allein dem Whisky verschrieben, Single Malt Whisky, und haben uns eben in dieses Ding dann reingefuchst, nach und nach, autodidaktisch herangegangen und haben uns auch die ganze Fassgeschichte, das haben wir uns halt einfach selber, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokanter, mit logischem Menschenverstand, mit logischem Sachstand einfach herbeigeführt und gesagt, okay, was sind Kombinationen, was kann funktionieren, wie mache ich das, wie muss mein New Make aussehen, und es hat dann erfreulicherweise ganz gut funktioniert, unserer Meinung nach bisher, und da ist viel einfach, Hopp, wir machen. Also wir haben hier so einen Spirit, ja, wir probieren einfach aus, ob es irgendeine neue Malzmischung ist oder sonst was. Komm, wir machen es einfach und gehen halt immer an, natürlich wissenschaftlich an die Sache ran, überlegen uns, was kann zum Erfolg führen, und mit dem Background, den man dann eben hat aus Studium, aus natürlich auch vom Holz her und auch von Glendronach und Magmyra, funktioniert es doch ganz gut.
Okay, wie lange warst du dabei, Glendronach?
Das war jeweils eine Woche. Das war die Woche, aber die hat eigentlich im Endeffekt auch gereicht, das war gut. Da waren im Endeffekt viele Eindrücke dann in kurzer Zeit schon zu ziehen. Wir wussten ja schon, was grundsätzlich abgeht, aber da kriegt man nochmal so einen Querinput auch von Magmyra, das war schon toll. Man einfach sieht, okay, ja, was kann man an gewissen Stellen noch tun? Und in der eigenen Destille macht man eh alles so. Das ist wie eine Brauerei. Es ist ja schwer, ein Bier zu kopieren. Man kann ja eh nicht kopieren, das will man gar nicht. Von dem her setzt man dann bei sich alles so um, wie es hier perfekt auf die Anlage passt und damit hier das perfekte Ergebnis rauskommt. Aber diese Eindrücke, auch durch die vielen Reisen, die wir gemacht haben, die sind schon immer wieder total spannend und die geben natürlich immer so ein bisschen kreative Input.
Und gut, Glendronach hat mir jetzt in Schweden, Glendronach hat mir jetzt in Schotten, Magmyra hat mir jetzt in Schweden und mit euch einen deutschen Single Malt. Aber das ist jetzt nur eine kleine Auswahl dessen, was eigentlich generell so auf dem Markt abgeht, also was alles so beim Fachhändler steht. Was würdest du da einem Gast oder einem Kunden sagen, wenn er dich fragt, warum er St. Kilian kaufen soll? Also wenn es doch wirklich über 1000 andere Marken beim Fachhändler gibt.
Ja, das ist, also die Auswahl wird ja jeden Tag größer, ne? Das ist ja Wahnsinn. Also von überall her, selbst aus Israel, ne? Also mit Milch und Honey, Wahnsinn. Also ganz klar, das Spannende ist trotzdem, das sind alles Mitbewerber, ja, aber jeder hat so seine Geschichte zu erzählen. Und ich denke, Wenn man die Anlage bei uns betrachtet, dann ist sie schon einzigartig. Also das ist was, was ich auf jeden Fall jedem, der hier ist, danach sehr gern zeige, weil wir so eine Kombination aus einer traditionellen Anlage mit ganz modernen Elemente haben. Und wir haben zum Beispiel auch im Leinarm einen Reflux-Kondenser, den haben wir vorhin gar nicht so angesprochen. Das ist nochmal ein Tool, um den Reflux nochmal erhöhen zu können. Das ist also ein wahnsinniges Tool, wie ich den Charakter von Newmake nochmal in völlig andere Richtungen lenken kann. Selbst wenn ich selber Vorarbeit geleistet habe beim Bier. Das sind also verschiedene Dinge in der Anlage, die so in der Kombination, glaube ich, nirgendwo zu finden sind, wie Kühlplatten in den Washbacks und so weiter, sodass ich einfach hier schon mal vom Equipment her was ganz Besonderes habe. Dann die Fassauswahl. Das ist also nichts Alltägliches. Also jeder Whisky, den wir gebracht haben bisher, hat irgendwo einen ganz speziellen Einfluss, ob es beim One war, die Kastanie zum Beispiel, nur als eine zu nennen von fünf, die Fassarten, die da drin waren. Das ist mit Sicherheit eine Besonderheit. Es ist mit Sicherheit eine Besonderheit, dass man nach 3 Jahren hier einen Whisky abfüllt und doch oft dann hört, wow, den kann man ja nach 3 Jahren trinken. Ich denke, das unterscheidet sich von vielen schottischen Whiskys, die keine Frage, geniale Whiskys, Legenden, aber halt eben nach einer langen Reifezeit. Und wir kommen dann eben nach 3 Jahren, nach 4 Jahren jetzt, das machen ja andere Deutsche auch vor, mit Whiskys, die komplex sind, die gefallen, die eine Farbe haben, die gereift sind. Das ist auch eine Besonderheit, die, denke ich mal, wir durch unser bisheriges Fassmanagement auch erwirkt haben. Und naja, gut, wenn man uns kennenlernt hier vor Ort, ich denke, dann merkt man, wie welche Leidenschaft wir da dabei sind und wie wir dieses Thema einfach auffressen jeden Tag und uns da reinfuchsen bis zum Gehtnimmer. Und das steckt dann oft auch an, wenn die Leute da sind, dass diese Begeisterung, ja, das sind so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall positiv erwähnen würde.
Das ist doch ein sehr, sehr, sehr schönes und passendes Schlusswort. Also sehr schön die Marke zusammengefasst. Wir sind auch eigentlich schon am Ende der Episode und von daher möchte ich mich einfach nochmal ganz herzlich bei dir für, ja, sowohl für deine Zeit als auch für die vielen interessanten Einblicke zu St. Kilian Whisky bedanken. Also vielen Dank, Mario, für deine Zeit und die ganze interessante Episode, die ich mit deiner Hilfe auf die Beine stellen konnte.
Sehr gerne immer wieder. Ja, bei uns sind alle herzlich willkommen. Wir geben gern Preis, was wir hier so machen. Wir sind transparent und zum Anfassen, ja. Also das wollen wir immer sein und ja, macht uns einfach Spaß.
Alles klar. Mario, ich danke dir vielmals und eine schöne Zeit.
Ebenso. Danke dir. Ciao.
In dieser Folge unterhielt ich mich mit Mario Rudolph. Mario ist Master Distiller bei der deutschen Whiskybrennerei St. Kilian. Im Interview erzählt er, wie er deutschen Whisky nah am schottischen Original produziert. Auf Potstills aus Deutschland, mit Washbacks aus Schottland und getorften Malz von eben dort. Möchtest du nun noch mehr über Whisky erfahren, Hintergrundberichte erhalten und Informationen über seltene Whiskys bekommen, dann bekommst du hierfür Zugang unter iforspirits.com/whisky. Den Link dahin, den bekommst du auch nochmal in den Shownotes dieser Episode. Bis nächste Woche. Viele Grüße, Philipp. Thank you.